Diese Woche Montag war ich in der Oberlausitz und habe da einen Predigtdienst gemacht und fahre auf der Rückfahrt, war ziemlich lange zurück. Und als frommer Mensch hört man dann so auch mal eine Predigt, die man sich so entsprechend gehortet hat. Die will ich jetzt im Detail nicht wiederholen, die gibt es am Mittwoch, wenn ich wieder auf Reisen bin, in der Mittwochs Gebetsstunde wird diese Predigt, die mich so richtig angezählt hat, wird die laufen zum Mithören. Aber dort fängt es an und diese Anmoderation, die geht mir bis auf den heutigen Tag nach und soll auch so ein klein wenig roter Faden für unseren Gottesdienst, für die Predigt heute sein. Der Prediger fängt damit an: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Den Spruch können wir viele von uns auswendig aus dem Hebräerbrief. Und ich habe dann so im Moment überlegt, wie könnte ich denn Gott gefallen, indem ich mich anständig benehme. Nicht fluche, nicht schimpfe, nicht klaue. Soll ich sagen, aber das ist ja noch kein Glaube. Indem ich schöne Lieder singe, nee, ich glaube, die Fischerchöre, die könnten das noch wesentlich besser singen, was wir heute gesungen haben, ob das ihm jetzt diese Freude macht. Und dann habe ich gedacht, ich muss mal im Internet gucken, ich gebe mal ein, wie kann ich meiner Frau Freude machen? Ja, wäre ja mal so ein Analogieschluss, nicht? Also, da bin ich auch lauter Sexseiten gelandet, also ich fand das irgendwie richtig unmöglich. Ja? Also ich denke, das kann ich nicht gebrauchen, also wieder rein in die Tüte. Das bringt gar nichts. Ja? Und dann geht es eigentlich darum, wie kann ich Gott wirklich Freude bereiten? Wie kann ich Glauben investieren? Und dann war ich ziemlich schnell wieder bei unser Predigtserie über das Markus-Evangelium, weil dort wird es sehr, sehr deutlich beschrieben an Beispielen. Und zwar haben wir ja in letzter Zeit so ein bisschen die dualistische Ausbildung bei den Jüngern betrachtet. Dualistische Ausbildung, Berufsschule und Praxis. Ich kann mich daran erinnern, wie ich als 14-Jähriger meine 9 Jahre Volksschule absolviert hatte und in die Lehre kam als erstes Metallgrundausbildung. Ey, ich weiß noch, Meißelplatte, ich kriege den Meißel in die Hand und dann eine ganze Woche lang nur Nuten meißeln in ein Ureisen, absolut sinnlos. Und ich kam dann auf die Idee und sagte, der kleine 500er Hammer, der taugt nichts, ich hole mir einen 1200er Hammer aus der Werkzeugausgabe. Mit dem konnte man leichter treffen, aber wenn man mal vorbeigehauen hatte, hat das umso mehr wehgetan. Nach 2 Tagen hatte ich hier so eine Schwellung an der Hand, weil ich den Meißel zu wenig getroffen hatte. Dann habe ich mir einen Handschuh genommen, einen Putzlappen reingetan, dass es ein bisschen abdämpft. Und manchmal war ich kurz davor, den Hammer hinter dem Meister herzuwerfen. Dualistische Ausbildung, und was habe ich den Herrn gepriesen, jetzt übertragenen Sinne, als Berufsschule kam. Als ich da sitzen konnte ohne Praxisausbildung. Beim Herrn Jesus ist das so, er macht als erstes den Alpha-Kurs mit seinen Freunden, indem er im ganzen Kapitel 4 von Vers 35 bis 41, von Vers 1 bis 34 die Theorie lehrt vom Reich Gottes. Vielleicht erinnert ihr euch vom vierfältigen Ackerfeld und vom Sämann, vom Licht auf den Leuchter, vom Aufwachsen der Saat, vom Senfkorn. Alles Theorie, wie Reich Gottes wirklich auszusehen hat, wie das wächst. Eine absolute theoretische Superlehre vom Reich Gottes. Und wenn man die nicht verstanden hatte, brauchte man gar nicht zur Praxis übergehen. Aber dann passiert es eben, dass er sagt, so, jetzt kommt die Meißelplatte. Er steigt mit seinen Leuten ins Boot, fährt über den See und plötzlich kommt Sturm auf. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr hier wart, noch an diese Predigt, die wir gehalten haben darüber. Und die Jünger kriegen Panik um ihr bisschen Leben. Sie hätten sich freuen können, Herr Jesus, jetzt dürfen wir jetzt schon kommen, ohne Foltern. Petrus hätte gesagt, ohne Kreuzigung, Halleluja, ich darf jetzt schon kommen. Stattdessen winseln sie um ihr Leben, wie jeder von uns das tun würde. Und Jesus steht auf und hier ist Praxis, er zeigt ihnen, Reich Gottes ist Autorität auch über die Naturgewalten und spricht und alles ist in Ruhe und Frieden. Und ich dachte, ja, das ist Praxis pur, die die Leute jetzt lernen müssen. Das ist Reich Gottes. Und ich habe gedacht, also, wir schauen uns das nochmal an, ganz kurz, die Theorieseite. Ich nenne das mal den Alpha-Kurs, den Sie mitgemacht haben, vom vierfältigen Ackerfeld, Licht auf dem Leuchter, vom Aufwachsen der Saat, vom Senfkorn. Dann, wie gesagt, die erste Praxislektion, wie Jesus aufsteht, Wind und Wellen gebietet und sie sich fürchten. Und dann geht's in die nächste Geschichte rein. Und ich möchte sie überschreiben, die rote Linie des Glaubens. Letzten Sonntag hat Martin ja die roten Linien aufgezeichnet, die wir als Christen nicht übertreten sollen. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, die roten Linien und so weiter. Und er hat so ein richtiges Kabel gezogen. Ich habe gedacht, muss ich mir merken? Aber es gibt auch eine rote Linie des Glaubens. Ein Jüngerschaftskurs, ich sage jetzt mal Beta- oder Omega-Kurs. Also nach dem Alpha-Kurs, nachdem du verstanden hast, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Also eine andere Dimension hinein. Und dann nimmt er seine Leute jetzt mit und vielleicht sollte ich euch die Geschichte erstmal lesen. Ich glaube, ich habe sie hier auch auf der Leinwand. Das geht nämlich in Markus 5 dann los. Also wir sind jetzt in der Metallgrundausbildung. Berufsschule haben wir verstanden. Wind und Wetter beherrscht der Herr Jesus auch. Aber jetzt kommt die nächste Stufe, wie er seine Jünger mit in die Praxis nimmt. Sie kamen in das Gebiet der Gerasener am gegenüberliegenden Ufer des Sees. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand war mehr in der Lage, ihn zu bändigen. Nicht einmal mit Ketten. Man hatte ihn zwar schon oft an Händen und Füßen gefesselt, doch jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Keiner wurde mehr Herr über ihn. Tag und Nacht war er ununterbrochen in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte dieser Mann Jesus von Weitem erblickt, kam er herbeigerannt und warf sich vor ihm auf die Knie. Er schrie mit lauter Stimme, was willst du von mir, Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus war ihm sofort mit den Worten entgegengetreten, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Und fragte ihn Jesus, wie heißt du? Ich heiße Legion, antwortete er, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an, sie nicht aus jener Gegend vorzuschicken. Geschichte Teil 1. Aus der Gegend fortschicken will ich hier einflechten. Jesus sagt nicht, verschwinde in die Hölle, in die Gehenna, in den Hades, sondern verschwinde in einen leeren Raum oder nicht aus dieser Gegend heraus. Irgendwie sonderbar. Verstehe ich nicht. Lukas in der Parallelstelle bevorzugt das Wort verschwinde in eine bodenlose Tiefe. Verstehe ich nicht. Aber ist ja Ausbildung. Ich lese weiter. Weil die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Nicht weit von dort weidete am Berghang eine große Herde Schweine. Lass uns doch in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen und die bösen Geister verließen den Mann und fuhren in die Schweine. Da stürzte sich die ganze Herde, etwa 2000 Tiere, den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten liefen davon und berichteten alles in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute machten sich auf den Weg, um mit eigenen Augen zu sehen, was geschehen war. Als sie zu Jesus kamen, sahen sie den Besessenen bei ihm. Der Mann, in dem die Legion Dämonen gewesen waren, saß jetzt da, bekleidet und bei klarem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Nachdem sie von den Augenzeugen erfahren hatten, was mit den Besessenen und mit den Schweinen geschehen war, drängten sie Jesus, ihr Gebiet zu verlassen. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann, im 10-Städte-Gebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Das ist harter Tobak, stimmt's? Das ist eine Ausbildung, mein lieber Mann. Es ist eine der ganz umstrittenen theologischen Geschichten im Neuen Testament. Also Bergpredigt, da können ganz viele noch ganz viel mit anfangen. Aber krass wird die Sache erst, wenn es um Dämonenaustreibung geht. Mit Wind und Wellen, das hätte ja auch noch ein Zufall sein können. Wie auch immer. Aber hier hat man eine Vorher-Nachher-Geschichte. Und die ist absolut krass. Und ich glaube, wenn wir Gott irgendwo Freude machen wollen, wenn wir im Glauben wachsen wollen, müssen wir das in unsere Realität wieder hineinrufen, dass es dämonische Mächte gibt und dass dämonische Mächte Menschen treiben, dass dämonische Mächte Menschen beherrschen können und dass Befreiungsdienst mehr denn je notwendig ist. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich glaube, wir sollten einige Leute jetzt mal befreien in Berlin und damit Gott Freude bereiten. Und dann stelle ich fest, irgendwie bin ich komisch geworden. Es gibt den Bereich des Glaubens und es gibt das normale Denken der Begegnungskirchenmitglieder. Und da gibt es eine rote Linie, die wir nur ganz schwer überschreiten. Es ist für mich sehr interessant, wenn ich mit Pastoren zusammensitze und dann mal die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal einen Dämon gejagt? Und dann fragen die zurück, und Paul, wann ist es das letzte Mal bei dir passiert? Ja, ich mache ja Gott Freude, indem ich sonntags hier komme, wenn es mir danach ist, und ihn lobe und preise mit dem Lobpreisteam, und hoffentlich haben sie das gute Lied gut rausgesucht. Wenn ich die roten Linien, die Martin aufgezeigt hat, nicht überschreite, Mann, das ist normal in der Familie, dass man die nicht überschreitet. Es ist normal, dass man beim Essen sich die Fußnägel nicht schneidet. Das passiert bei Tetzlaff, aber nicht bei uns. Verstehen wir? Haben wir noch diesen Punkt vor Augen, dass wir Gott irgendwo Freude machen können, indem wir sagen, okay, wir lassen uns zu Ghostbustern ausbilden. Das wäre noch so eine Sache. Aber ich will den Text mit uns nochmal in Ruhe ein bisschen analysieren. Mein normales Christsein sagt, okay, da ist ein Mann, der ist ein bisschen durchgeknallt, ein bisschen viel durchgeknallt, ein Irrer. Bonnys Rentsch wäre genau für den das Richtige. Und am besten noch jede Menge Medizin, dass er ruhig gestellt wird. Ich meine, wenn du einmal durch die geschlossene Anstalt gegangen bist, im Wirchhof, du gehst da rein, die Tür hinter dir wird zugemacht. Und dann fragst du dich, was ist hier los? Wo sind die Glaubenshelden, die Gott eine Freude machen wollen? Der war ruhelos. Nun gut, das bin ich manchmal auch. Der lief nackt durch die Gegend. Ein Flitzer, hat man vielleicht gesagt. Der fand es gut, sich bei entsprechenden Bildern, würde man heute sagen, im Internet zu prostituieren. Der fand das cool. Vielleicht hat er im Park gestanden und hat sich ausgezogen. Die ganze Perversion, die wir heute irgendwo sehen, die scheinbar normal ist, die hat er gelebt. Er verletzte sich selbst mit Steinen. Vielleicht war er ein Ritzer, willst du mal sehen. Hier bin ich immer mit meinem Glauben gescheitert. Das krasseste Beispiel war, wie nach einem Gottesdienst jemand gekommen ist, damals noch am Südstern, der kam abends nach vorne und sagte, Paul, willst du mal was sehen? Wir standen unter einem Kreuz, er holte die Rasierklinge raus und fängt an, nacheinander aufzuschneiden. Mir ist was schlecht geworden, dann nahm er die Rasierklinge und sagt, willst du den Rest auch noch sehen? Und du stehst dann daneben und sagst, was reitet diesen Mann? Was reitet diese Frau? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wir können jetzt in der Praxis mal lernen, wie Jesus damit umgeht. Er war ein typischer Krufti. Er lebte in den Grabhöhlen. Ja, wir denken immer so, das ist der Sonderfall. Aber wenn du durch Berlin gehst, du wirst solche Leute finden. In den Jahren mit Armen und Obdachlosen umgehen, wie viele habe ich erlebt, die entweder im Tierpark, im Tiergarten eine Erdhöhle sich gegraben haben und dann ein Jahr drin gelebt haben oder die sagten, ich habe die oder jene Grabhöhle, das ist mein Zuhause. Da habe ich wenigstens fließend Wasser da, wo man die Blumen mitgießt vor der Tür. Und du schaust ihn an. Er gehört zu den Leuten, die durch die Gegend gelaufen sind und haben geschrien. Wann haben wir das letzte Mal hier im Gottesdienst erlebt, dass unter dämonischem Einfluss jemand anfing zu schreien? Wann haben wir das letzte Mal jemand, weil es nicht mehr anders geht, hinaustragen müssen? Könnt ihr euch die Familie vorstellen von diesem Mann, die versucht haben, ihn als Kind zu bändigen und er hat es nicht gepackt? Wie sie froh waren, wie er endlich aus dem Haus raus war, wie die ganze Stadt versucht hatte, ihn zu fesseln, wo keine Tabletten, wo keine Ketten, wo nichts mehr geholfen hat. Der Mann war durchgedreht ohne Ende, er war stadtbekannt. Jesus, wie gehst du damit um? Jesus kommt und der Mann rennt auf ihn zu. Sonderbar, nicht? Gottes Kraft zieht immer noch zum Kreuz, zieht immer noch zu Jesus hin. Selbst die ganze Dämonenschar konnte es nicht verhindern, dass dieser Mann zu Jesus läuft. Er fällt sogar vor die Füße vom Herrn Jesus. Und jetzt passiert was ganz Sonderbares und das müssen wir lernen, wenn wir wirklich in diesen Dienst auch hinein wollen. Dass wir wirklich sagen, wir möchten in den Befreiungsdienst hineingehen. Jesus hatte keine Angst. Jesus hatte keine Angst. Er wusste genau, er ist der Sohn Gottes. Ich lese nicht, und Jesus wich 3 Schritte zurück, weil er Angst hatte, er kriegt ein paar gescheuert. Bei allen Dingen, die ich in dieser Ebene erlebt habe, habe ich gelernt, Paul, bitte bete, wenn du betest, mit offenen Augen, weil du weißt nie, ob du ein paar geknallt kriegst. Damit du noch auspendeln kannst. Du siehst die Menschen vor dir und plötzlich fangen die an zu schreien, zu zittern, fangen an, um sich zu wirbeln und du stehst daneben und das Erste, was passiert, ich habe Angst. Und das weiß ich spätestens, nachdem ich immer mal wieder einen Stempel beim Durchreisen der DDR bekommen habe, ein System des Teufels baut immer auf Angst auf. Und wenn ich nicht weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich Johannes 1, Vers 12 verstanden habe, werde ich nie in den Austreibungsdienst hineinwachsen können. Ich bleibe in der Lehrwerkstatt und haue mir mit dem dicken Hammer meine Hand krumm. Aber ich werde nie die Grundausbildung zu Ende bringen. Jesus hatte keine Angst, dass als Erstes, wenn du irgendwo für jemanden betest, dass der Dämon oder die Dämonen weichen sollen, bitte sei dir darüber im Klaren, du bist ein Kind Gottes, du bist erlöst, er kauft durch sein Blut, er hat für dich bezahlt und er sagt, du bist mein Kind. Ohne dass du das hast, bist du wie bei dem Zauberer in der Apostelgeschichte, du willst Kohle verdienen dadurch, dass du es machst und wirst nachher verprügelt. Sei gewiss, du musst ein Kind Gottes sein, die Gewissheit muss stehen. Das Zweite, Jesus lässt sich nicht täuschen. Es ist sehr interessant, der die Herrscher von Dämonen, die hauen das raus, die gebrauchen die Stimme des Mannes und bekennen direkt, Jesus, du bist Gottes Sohn. Das ist was zutiefst Mystisches. Das kennen wir von Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Weil das ist in der Mystik vertreten, wenn du den Namen des anderen kennst, hast du Macht über ihn. Jesus kümmert das nicht. Und es ist auch interessant, bei vielen obskuren Exorzismen wird immer Wert drauf gelegt, die konnten ja nicht mal den Namen Jesu aussprechen. Sprich den Namen Jesu aus, sprich den Namen Jesu aus, sprich den Namen Jesu aus. Das ist absoluter Quatsch, die Dämonen können ihn aussprechen. Aber die Frage ist, können sie mit diesem Namen Macht über dich ausüben? Nein, Jesus dreht den Spieß rum und sagt, na und wie heißt ihr? Jesus hat die ganze Zeit das Bestimmende in der Hand. Wenn wir wirklich dahin kommen wollen, Befreiungsdienste zu erleben, dann ist es wichtig, ohne Furcht. Das Zweite, lass dich nicht einschüchtern durch irgendwelche obskuren Dinge, die laufen. Es ist für mich auch interessant, Jesus zückt nicht ein Kruzifix raus und er holt auch kein Fläschchen mit Weihwasser hervor. Es ist auch nicht dokumentiert, ob er permanent in Zungen redet. Es ist auch nicht dokumentiert, dass er schreit. Wer schreit, hat Angst. Wer schreit, hat Angst. Oder er will Macht ausprobieren. Wie oft habe ich erlebt, wenn sogenannte Exorzisten kamen, dann haben die geschrien, dass die Wände wackeln. Und ich habe dann irgendwann gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Zur Zeit der Jesus-People-Zeit hatte ich eine sehr markante Erfahrung. Ich hatte null Ahnung davon, und machte eine ziemlich krasse Erfahrung, wo ich gescheitert bin, weil ich das Dämonische nicht zuordnen konnte. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, nie wieder. Ich will gerne Kranken heilen, wenn du willst, auch Tote erwecken, aber lass mich mit den Dämonen in Ruhe. Und dann hatten wir ein großes Seminar unter dem Motto, wie man Kranke heilt. Ich denke, das ist ein Name, wa? Das ist ein Titel, wie man Kranke heilt, ein Seminar, ein Wochenendseminar. Der Jesus sagt, was ist leichter zu sagen, stehe auf und wandle oder dir sind deine Sünden vergeben? Also wie man zu Jesus kommt, das ist normal, aber diese Dimension der Glaubensschritte haben wir nicht. So, das ganze Seminar ging und unter anderem wurde in dem Seminar gesagt, viele Dämonen lösen Krankheiten aus, also müssen die Dämonen raus, damit der Kranke gesund wird. Das Wochenende wurde gelehrt und dann wurde gesagt, jetzt gehen wir zur Praxis. Darf ich mal fragen im Zuschauerraum, wer ist krank? Da gingen einige Hände hoch, sagen, ihr geht da rein, Bruder und Schwester X und Y gehen da rein und üben an euch. Ja. Dann war die Frage, wer glaubt, er ist krank und hat einen Dämon, ging wieder einige Arme hoch, ihr sagt, ihr geht da rein. Ich weiß heute noch, in welchem Raum wir saßen. Und dann war die Frage, Paul, du gehst mit denen dahin. Ich will nicht sagen, diesen Kraftausdruck gebraucht man in der Predigt nicht, aber was ich gedacht habe, ehrlich. So nach dem Motto, ich bin nicht hier, warum habe ich mich zum Ältesten schlagen lassen? Jetzt sitze ich da, da der Tisch, da die Frau. Und ich sage, na, was ist? Ja, ich glaube, ich habe einen Dämon, ja, sage ich, deswegen sitzen wir ja hier. Ja, du versuchst deine Angst irgendwo zu überspielen. Das stand bis hier. Und dann sage ich, okay, wie hat er vorhin gelehrt, jetzt gebieten wird. Zack, zack, zack. Und ich mache die Augen zu. Ich habe noch mit Augen zugebetet, da sehe ich nämlich keine Reaktion. Ich mache die Augen zu und auf einmal, die Frau fängt an. Und ich sage, raus im Namen von Jesus. Und er ist draußen. Ich sage, gelobt sei der Herr, der da so leicht ging. Sag, na, wie geht's? Ja, sagt sie, aber einer ist noch drin. Ja, versteht ihr? Du sitzt da als Kleiner. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich dem Herrn Ehre machen will. Ich habe nur gedacht, wie komme ich aus dieser Sache raus? Ich mache die Augen zu und sage, Herr Jesus, wie lösen wir das Problem denn jetzt? Und ich sage, Herr Jesus, eigentlich müsste die Tür aufgehen, der Dämon müsste rausgehen und die Tür müsste sich schließen. Im gleichen Moment ging die Tür auf und zu, keiner ging rein oder raus. Und die Frau sagt, wow, jetzt ist er draußen. Jedes Mal, wenn ich das erzähle, stellen sich bei mir immer noch die Haare hoch. Nicht? Versteht ihr? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich hatte nur Angst. Angst, einen Fehler zu machen, Angst, denjenigen zu misshandeln, ohne weiteres. Und ich weiß genau, ich hatte kein Weihwasser, ich hatte kein heiliges Öl, ich hatte kein Kruzifix und ich habe nicht geschrien. Ich habe nur laut gedacht, leise gedacht. Und die Tür geht auf und die Tür geht zu und der Lümmel ist draußen. Versteht ihr? Wenn Gottes Gegenwart kommt, sind alle Dinge möglich. Sind alle Dinge möglich. Und Jesus ist absolut souverän. Lass uns von ihm lesen. Also nichts Mystisches. Jesus fragt auch nicht die Vergangenheiten ab. Er fragt auch nicht ab, ja, ich bin ja ein Mann, ob eine Frau das austreiben darf, ja oder nein. Du musst wissen, ob du ein Kind Gottes bist. Das ist wichtig. Er schreit nicht. Er kämpft nicht gegen den Mann. Er recherchiert nicht, ob die Uroma Karten gelegt hat oder ob der Opa bei den Räubern war. Er fragt keine Ursache ab. Er macht keine Therapie, die 2 Jahrhunderte zurückreichen. Sondern er steht souverän, sieht den armen Mann aus. Ich bin überzeugt, zutiefstes Mitleid. Und das ist das Wichtigste überhaupt, wenn du Gott beim Exorzismus Freude machen willst, wenn du Glauben investieren willst, du darfst den anderen sehen als ein wunderbares Geschöpf Gottes, dass Gott ihn über alles liebt. Dann wirst du ihn nicht misshandeln. Dann wirst du nicht böse mit ihm umgehen. Dann wirst du immer sehen, ob du scheiterst mit deiner Sache oder nicht, sondern du wirst anfangen, Beziehungen aufzubauen. Und wenn du selbst gescheitert bist beim Austreiben des Dämons, wenn die Person geht, sie muss sich mindestens geliebt wissen. Geschieht das nicht, bist du nur einer, der irgendwelche Show abzieht, aber ob du damit Gott Freude machst, ich glaube nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es gibt das normale christliche Dasein und dann musst du irgendwann eine Hürde überspringen und zu sagen, ich will diese andere Dimension. Ich will diese andere Dimension. Paulus sagt, wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Ich habe euch hier so ein Glaubenshelden rausgesucht. Johann Christoph Blumhardt, Pfarrer in Möttlingen bei Bad Liebenzell. 1805 bis 1880 lebte er dort als evangelischer Pfarrer. Und er hatte eine junge Frau, die zu ihm in die Seelsorge kam, Gottliebin Titus. Diese Frau war krank und wie sich später herausstellte, dämonisch belastet. Er, typisch fromm, dachte, das ist alles zu Jesu Zeiten passiert, fängt an, mit dieser Frau zu beten. Und hier kommt ein Schritt, den ich von ihm lernen möchte. Er fängt an, die Verheißung Gottes über ihrem Leben auszurufen. Wen der Sohn frei macht, der ist. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, ja, die an ihn glauben. Wie viele ihn aufnahmen. Ich weiß ja nicht, wie viel du von diesen Verheißungen so kennst. Wenn du hier vorne stehst und musst die nacheinander raushauen, kommst du leicht durcheinander. Verstehst du? 2 Jahre lang hat er für diese Frau gebetet. 2 Jahre lang hat er die Verheißung über sie ausgerufen. Und dann, ich muss die Jahreszahl nochmal lesen, es war am Weihnachten 1843, da wurde diese Frau befreit und geheilt. Ihre Geschwister in ihrer Familie war Ähnliches und sie wurden auch geheilt. Und jetzt schaut die Folge, die davon passiert. Schaut euch das an, weil das ganz wichtig ist, auch für unsere Geschichte. Am 8.1., direkt nach Weihnachten, kamen 4 Gemeindemitglieder in seine Gemeinde und sahen, wir möchten beichten. Und berichteten und bekannten ihre Sünden. Am 27.01. kamen 16 Personen, am 30.01. 35, dann 156, dann 246 und schließlich fast das ganze Dorf. Es sprach sich rum und zu Pfingsten zählte man mindestens 2000, die von außen angereist waren, um dort geheilt zu werden und befreit zu werden. Und er hat immer gesagt, ich bin nur Seelsorger, ich bin kein Ghostbuster, ich bin Seelsorger, ich möchte, dass Gott verherrlicht wird und die Ehre bekommt durch Menschen, die gesund und heil werden. Er hat dann von der evangelischen Kirche ein Lehrverbot bekommen. Er dürfte keine Kranken mehr heilen. Das ist, wo Licht ist, ist auch Schatten. Dann wird der Teufel sich aufmachen. Aber was dann passiert ist, er hat dann viele Heilungen erlebt, viele Befreiungen erlebt. Und als dann die große Hungersnot kam, dann hat er eine Suppenküche aufgemacht. Er hat im Elsass einen Kindergarten aufgemacht. Und Gottliebin Titus hat sie geleitet. Mit seiner Frau hat er einen Wohlfahrtsverein, einen Viehverleih aufgemacht in der Hungersnot. Das heißt, er hat nicht nur so gearbeitet, auch so gearbeitet. Heute sind wir meistens in der Diakonie gut unterwegs, aber das andere machen wir keine Glaubensschritte mehr. Die Diakonie können wir noch beherrschen. Das ist in unserer weltlichen Denkstruktur drin, dann tun wir was Gutes. Aber was ist, wenn diese geistliche Dimension nochmal gefragt wird? Metallgrundausbildung. Christoph Blumhardt. Besorg dir die Geschichte und lies über ihn. 2 Jahre lang hat er in der Lehrwerkstatt geübt. Er hat gesagt, was in der Schrift steht, muss auch erfahrbar sein. Und du wirst es bei allen Glaubenshelden, die du studieren kannst, feststellen, sie haben sich an den Verheißungen Gottes festgebissen und haben nicht aufgegeben. Was passiert in unserer Geschichte? Ja, einige Sachen, die ich nicht verstehe. Muss man ja auch haben. Muss ja im Himmel noch irgendwie eine Audienz kriegen, wo ich bestimmte Fragen geklärt kriege. Ich frage mich, warum geht Jesus auf die Bitte der Dämonen ein? Fand ich schwachsinnig, aber er ist Gott, er weiß warum, nicht? Warum sucht er sich die Schweine aus, damit die Theologen sich daran ausbeißen können, dass die Geschichte eigentlich geschrieben ist gegen die Römer? Die auch mit Legionen umgegangen sind und einer der Legionführer hatte als Wappentier auch noch einen Eber. Also man muss die Geschichte politisch erklären? Weiß ich nicht. Warum durften die in der Gegend bleiben? Ich hätte die direkt in die Hölle geschickt. Ich sage, komm, geht ein bisschen früher los, aber schadet nichts. Warum waren die Schweine ertrunken? Nicht? Konnte man die nachher noch essen? Ja, verstehst du, konnten die Dämonen dann, wenn du das Schweinefleisch im Döner verarbeitet gekriegt hättest, dann noch auf dich übergehen? Ja, ihr wisst ja, im Dönerfleisch wird ganz viel Opferfleisch verarbeitet. Als ich das meiner amerikanischen Evangelisationsgruppe erklärt habe, dann wollte keiner mehr einen Döner essen. Dann sah ich, halte ganz einfach mit, sollten da noch ein paar Dämonen drin sein und die den Dönerspieß überlebt haben. Spätestens dann, wenn die in meinen Mund kommen, der hoffentlich geheiligt ist, dann müssen sie weichen. Dann lasse ich mir das unter Danksagung schmecken. Versteht ihr? Wir sind oft so kompliziert und sind oft so religiös. Manche Sachen weiß ich nicht. Aber was ich weiß, und das ist gigantisch, der Mann war nachher angezogen. Der Mann war nachher bei klarem Verstand. Der war vernünftig. Er setzte sich zu den Füßen vom Herrn Jesus und war lernwillig. Da kannst du dran sehen, ob Exorzismus wirklich erfolgreich war. Die Leute wissen vorher und nachher und sie kommen und sitzen bei den Füßen Jesu und wollen lernen. Er wurde zum Evangelisieren ausgeschickt. Und hier ist der einzige richtige Fehler, wo er in seinem wirren Kopf vielleicht noch ein bisschen ausgeadert ist. Er sollte zu seiner Familie gehen, aber er geht in die 10 Städte hinein, von Damaskus bis, ja, und verkündigt dort. Also schlicht ungehorsam. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man der Familie was von Jesus erzählen soll, was er getan hat, dann ist das ganz schön schwer. Es ist einfacher, jemanden am Kudamm zu erwischen. Ja. Oh, darf ich Ihnen mal was von Jesus erzählen? Na, fangen Sie mal an. Sag das mal deinem Vater oder deiner Mutter oder denjenigen in der Familie, der nicht glaubt. Das ist ganz schön schwierig. Aber ich glaube, sein Leben sprach Bände. Ich springe nochmal zu dem, was ich nicht verstehen kann. Ja, vielleicht die Hirten, das konnte ich noch nachvollziehen, die mussten 2000 Schweine refinanzieren. Aber warum das nicht so passierte wie bei Blumhardt? Die Menschen erlebten die Kraft Gottes, sie fürchteten sich davor und sie kehren nicht um. Mit Siegfried bin ich am Freitag durch die Rigaer Straße gefahren. Kannte ich ja immer nur aus den Medien, nicht? Und dann siehst du da ein Kirchengebäude und dann sitzen da sehr verwegene Leute im Eingang. Ich weiß das Schild nicht mehr, was drüber steht, aber für eine bessere Gesellschaft und so. Dachte ich, ja, eigentlich habt ihr recht, aber ihr habt die falschen Antworten. Und ich frage mich, wie viele Fromme von uns statt zum Alexanderplatz mal regelmäßig durch die Rigaer Straße gehen und da Dämonen austreiben? Dämonen der Angst, Dämonen der Gewalt, Dämonen der Hilflosigkeit. Du könntest kleiner einsteigen, gehst zum Franz-Neumann-Platz oder vielleicht sogar hier unter uns. Warum gingen die Leute leer aus? Bei Blumhardt ging die Erweckung los, die dann selbst durch die Hungerzeit, die dann ausbrach, durchrettete. Und ich möchte ein letztes nochmal vielleicht ganz persönlich werden. Wer besitzt mich? Das stellst du spätestens dann fest, wenn du eine rote Linie des Glaubens überschreiten sollst. Wie gesagt, in der Kirche singen, Jesus als den Sohn Gottes bekennen, das konnte der Mann, der dämonisch besetzt war, auch. Aber eine rote Linie des Glaubens überspringen, das können nur Leute, die aufs Reich Gottes fixiert sind. Die sahen, dass seine Herrlichkeit sich Bahn brechen soll. Und ich habe mich gefragt, Paul, wer beherrscht dich? Deine Logik? Dein normales Leben, was alles machbar ist? Oder bin ich bereit, mein normales christliches Dasein nochmal zu verlassen, die rote Linie zu überspringen und sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte in die Praxis hineinkommen, ich möchte dir Freude machen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ich habe mich gefragt, wer ist mein Herr, meine Denkstruktur, meine Logik, meine christliche Erziehung, dass ich eigentlich nur Befreiungsdienste machen kann mit Kruzifix, mit lautem Schreien oder mit gesalbtem Öl aus Jerusalem. Vielleicht noch von Lourdes, das wäre vielleicht noch das Wichtige, was dazukommen könnte. Bin ich bereit, meine Vorstellungen nochmal zu korrigieren und wirklich zu glauben, dass es eine dämonische Welt gibt, die auch mein Leben mitbestimmt? Bestimmen kann. Ich glaube, gerade dann, wenn es in Familien eine Unterdrückung von Frauen gibt, wenn Kinder misshandelt werden, wenn Kinderpornografie auf Computern gefunden werden, wenn ich auf Gendersein absoluten Wert lege, wenn ich absolut falsche Besitzvorstellungen habe, wenn ich getrieben werde durch den Gott des Mammons. Ja, die Frage, brauche ich Befreiung? Müsste ich vielleicht persönlich erstmal ein ganz neues Übergabegebet sprechen, mich loslösen von dem, was mich bindet. Und für uns als Seelsorger, die wir im Glauben den Alpha-Kurs mit dem Reich Gottes gut überstanden haben, den wir die Sache feste zitieren können, die wir die Geschichte vom Licht und vom Ackerfeld bestens erklären können, die wir über Dornen reden und über guten Boden, wäre ich bereit, die rote Linie des Glaubens nochmal neu zu überspringen und damit Gottes Ehre zu suchen, ihm Freude zu machen. Vielleicht müssen wir 2 Jahre lang üben. Vielleicht nochmal mit unlösbaren Fällen, die du vielleicht im Kopf hast, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deinem Leben, dass du anfängst, Verheißungen auszugraben. Ich möchte uns nochmal ganz neu Mut machen. Es gibt so viele Bücher, die die Verheißungen gesammelt haben. Das sind aber nur Teile davon. Fang nochmal wirklich an, das Markus-Evangelium 1, 2, 3, 4 Mal zu lesen, als jemand, der in die Berufsschule und in die Praxis geht, in die Lehrwerkstatt. Und dann fang an, nochmal zu zitieren. Laut oder leise. Was bestimmt dich? Womit füllst du deine Ohren? Steht in der Schrift geschrieben, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Die kommt, die haben wir. Aber die Frage ist, wie überwinde ich, dass ich ihm Freude mache? Und ich glaube, da muss was innerlich bei uns geboren werden, dass alle Dinge möglich sind, dem der da... Aha, den Vers habt ihr auch mal auswendig gelernt, wa? Ich möchte unsere Praxis sehen. Ich möchte unsere Praxis sehen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dass man Dämonen austreiben kann, dass selbst die schrägsten Fälle gesund werden können, dann fang an, diese Geschichte nochmal zu lesen. Nicht als Theologe, der sagt, das ist irgendwie auf die Römer gemünzt. Das mit den Schweinen ist später dazu geschrieben worden. Dann fang an, dass dein Glaube wächst, dass alles möglich ist. Jesus nimmt seine Jünger mit und sagt, das Reich Gottes, habt ihr gesehen, es kommt in der Erweisung der Kraft. Was wäre, wenn wie bei Blumhardt, ohne dass man plötzlich was anders macht, hier Menschen hereinkommen, hier sitzen, und nicht sagen, ach, das war aber ein guter Lobpreis, das war aber schön, die Predigt ein bisschen lang. Sondern, dass sie zum Punkt kämen und sagen, ich will mein Leben Jesu zu Füßen. Ich möchte Buße tun über meinen verbogenen Charakter, über das, was ich Schlimmes getan habe. Am 8. Januar kämen 4, wenig später kämen 16, dann 35, dann 156 und dann müssten wir zum zweiten Gottesdienst übergehen, weil dann kämen 246, bei 250 sind wir absolut an der Grenze, was der Raum fasst. Dann wird die Luft noch enger, dann kommt es auch pünktlich, weil sonst dein Platz weg ist. Und wenn wir dann Pfingsten feiern würden, müssten wir Hoffest draußen automatisch haben. Wir würden eine Spende sammeln, damit Lautsprecherübertragung nach draußen stattfinden kann oder ich würde in der Tür predigen, wenn ich denn dürfte. Vielleicht liege ich aber auch vor Gott und sage, sei mir Sünder gnädig, ich habe dir lange keine Freude mehr gemacht, weil ich nicht bereit war, die rote Linie des Glaubens zu überspringen. Ich habe mich gefürchtet, ich hatte Angst, ich habe immer gedacht, was passiert, wenn nichts passiert. Würde gerne mit uns beten, wenn es irgendwo Sinn bei dir macht, dass du ganz neu darüber nachdenkst, wie du in eine neue Freiheit hineinkommen kannst. Du kannst alles wissen, aber kriegst nie eine Meißelplatte zu Ende. Vielleicht klopfst du manchmal auf die Hände, aber am Ende steht, dass eine Person frei und heil wird.